Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Marlene, mal wieder Nachrichten gelesen und wieder nur schlechte Nachrichten. Es gibt eigentlich auch nur schlechte Nachrichten, oder?
Vielleicht liest du nur die schlechten aus den Nachrichten raus.
Ja, nee, ich glaube, das liegt auch daran, dass schlechte Nachrichten sind natürlich dann auch die erwähnenswerten. Hast du die Nachricht gelesen über die Verkehrstoten, über die verunfallten Radfahrer im Verkehr?
Ich habe die Nachricht gelesen und ich habe mich riesig darüber gefreut, dass die Unfallzahlen von 14 bis 24 runtergegangen sind insgesamt.
Die Unfallzahlen sind runtergegangen, das stimmt. Also das ist ja ein schöner Trend. Also hast du natürlich total recht. Wir haben hier schon öfter über Vision Zero geredet. Und Vision Zero bedeutet tatsächlich ja, zu versuchen, null Verkehrstote, null Schwerverletzte im Verkehr zu erzielen. Die neue Bundesregierung bekennt sich zum Thema Vision Zero, aber auch nur ganz, ganz kurz. Aber zumindest tut sie das.
Genau, also man kann ja jetzt mal ganz kurz die Zahl raussuchen. Also wir haben hier die Pressemitteilung von D-Status und die haben halt die Verkehrstoten im Jahr 2024 ermittelt und die haben geschrieben, dass die Zahl von 2014 bis zu 2024 insgesamt an Verkehrstoten im ganzen Verkehr um 18,3% niedriger ist als halt eben 10 Jahre zuvor. Was ja grundsätzlich erstmal gut ist, aber haben sich natürlich auch die Radfahrenden insgesamt angeguckt und da ist sie um 11,4% gestiegen. Also das heißt, wir haben zwar insgesamt einen Rückgang an Verkehrstoten innerhalb der Radfahrenden, aber einen großen Anstieg. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht sind einfach mehr Leute vom Auto umgestiegen aufs Fahrrad und dadurch gibt es mehr Tote auf dem Fahrrad und weniger im Auto oder so.
Ja, es sind mit Sicherheit ein paar mehr umgestiegen, aber trotzdem ist dieser Anstieg von über 10% natürlich überhaupt nicht, vor allen Dingen, wenn das Verhältnis eigentlich auseinanderdriftet, ist es überhaupt nicht zu akzeptieren, finde ich.
Das stimmt.
Also insgesamt weniger Verletzte im Verkehr und dann aber mehr Radfahrende, die verletzt sind, das ist schon, ja, das kann man so nicht hinnehmen. Da muss auch was gegen getan werden, denke ich.
Ja, und ich meine, wenn man jetzt im Koalitionsvertrag drin hat, Vision Zero, dann ist es ja schon mal ein Ansatz, aber man braucht ja auch irgendwie Maßnahmen, damit man sagen kann, okay, wie wollen wir denn überhaupt da hinkommen? Und der ADFC hat ja zum Beispiel zumindest ein paar Vorschläge gemacht, wie das gehen könnte.
Der ADFC hat direkt Vorschläge gemacht. Hast du da welche, die du nennen kannst?
Ja, also sie haben zum Beispiel gesagt, der schnelle Ausbau, der sicher sein muss und physisch geschützte Radwege müssen halt flächendeckend im ganzen Land ausgebaut werden. Insbesondere Kreuzungen sind besonders gefährlich, die müssen ein besonderes Augenmerk haben. Und dann haben sie halt sowas geschrieben, gesonderte oder eigene Wegeführungen beim Radverkehr, eigene Ampelschaltung für Radfahrende und das Verkehrstempo 30 als Standard innerorts halt eben zu etablieren.
Ja, ich glaube, da kommen wir ja auch noch zu so ein paar Sachen. Ich bin gerade letzt gefragt worden, das ist ganz aktuell, wo jemand gefragt hat, was ist eigentlich, wenn ich auf dem Radweg fahre, wie ist denn das eigentlich da mit dem Mindestabstand?
Genauso wie auf der Straße, 1,5 Meter überholen, wenn ich jemanden als Radfahrer überholen möchte.
Und das ist ja genau das, wenn ich einfach nur so eine weiße Linie aufgemalt habe, das habe ich auch gerade letzt wieder erlebt, dann habe ich das Gefühl, die Autofahrer sagen, ja okay, zur weißen Linie, da fahre ich ran bis mit dem Spiegel an die weiße Linie. Und wenn der Radweg dann 1,50 Meter breit ist, dann ist mir doch ganz egal, ob da ein Radfahrer fährt. Also das ist nicht, ich glaube, es ist nicht allen Verkehrsteilnehmenden bewusst, dass man immer noch, auch wenn der Radfahrer auf dem Radweg fährt, 1,50 Meter Abstand halten muss.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also gerade so diese durchgestrichene weiße Linie, die wird von Autofahrern oder allgemein von motorisierten Verkehrsteilnehmern oft als Mauer wahrgenommen, was ja auch in der Fahrschule so erklärt wird. Also eine durchgestrichene Linie darfst du niemals überfahren, das ist quasi eine Mauer. So, aber die ist halt ja nicht da.
Und deswegen musst du trotzdem noch 1,50 Meter zum Abstand zum Radfahrenden halten. Also das ist natürlich so, also das wurde ich gefragt und das ist das, was wo ich das öfter beobachte, dass das dann nicht eingehalten wird. Also da sehe ich halt noch eine große Gefahr. Es gibt ja auch bei den Zahlen, wenn wir nochmal tiefer in die Zahlen reingehen, gibt es ja auch tatsächlich die bösen Radfahrer, die an 50% der Unfällen schuld sind, die mit anderen Radfahrern und Fußgängern passieren, oder?
Ja, das stimmt. Ich meine, das klingt jetzt erstmal nach einer großen Zahl, finde ich. Also über 50% Schuld zu haben jetzt bei allem, was nicht das Auto ist oder der keinen Motor hat, finde ich, klingt erstmal viel. Aber wenn man dann überlegt, dass ja zum Beispiel, wenn man jetzt das motorisierte Verkehrsmittel nimmt, die sind zu 70% schuld oder sogar mehr, wenn es ein LKW ist, dann sind 50% schuld ja schon fast wieder wenig.
Das ist ein schöner Versuch, das zu relativieren. Ich finde, aber das trifft es natürlich auch genau. Es ist ja immer der stärkere Verkehrsteilnehmer muss mehr Rücksicht nehmen. Und dementsprechend, wenn er nicht genügend Rücksicht genommen hat, trifft ihn auch immer eine Hauptschuld. Bei Fahrradfahrer gegen Fußgänger ist der schwächere Verkehrsteilnehmer, der langsamere Verkehrsteilnehmer, der weniger geschützte Verkehrsteilnehmer ja der Fußgänger. Und deswegen ist es ganz klar, dass meistens die Hauptschuld hier die Radfahrer trifft. Und in diesem Fall ist meistens dann eben auch nur 50%. 50% hat der andere Radfahrer oder der Fußgänger Schuld, zu 50% oder etwas mehr als 50% die Radfahrenden. Und das ändert sich natürlich dramatisch, wie du es schon gerade erzählt hast, wenn es Auto gegen Radfahrer geht, dann sind zu 70% die Autofahrer schuld. Hast genau. du da die genaue Prozentzahl, oder?
Ja, das sind 70,7%.
Ja, also 70% sind dann die Autofahrer schuld. In dem Fall wieder auch, wie gerade schon beschrieben, der Autofahrer ist eben der stärkere Verkehrsteilnehmer, der ist schneller, der hat mehr Schutz. Und deswegen ist er natürlich auch, kriegt er auch öfter die Hauptschuld, wenn er dann einen Unfall verursacht, beziehungsweise wenn es zum Unfall kommt.
Ja, also was mir tatsächlich bei der Pressemitteilung auch noch aufgefallen ist, dass hier natürlich auch viel auf ältere und auch gerade Pedelec-Fahrer und Ü65 auf dem Pedelec erzählt wurde. Das ist natürlich für mich wieder so, wo ich denke, okay, was wollt ihr damit jetzt erreichen? Ist das jetzt vielleicht wieder so Schlechtrederei von Pedelecs? Aber klar, es sind natürlich mehr Pedelecs unterwegs und dann passieren auch mehr Unfälle. Das ist ja überall so, wenn irgendwas mehr genutzt wird und der Trend dahin geht, dann passiert das automatisch. Aber für mich hat das immer einen bitteren Beigeschmack, weil es dann immer heißt, ja, die bösen E-Bikes und das ist nur wegen diesen bösen E-Bikes. Und damals, als nur Fahrrad gefahren wurde, da war es nicht so schlimm. Und
ja, als es nur Fahrrad gefahren wurde, da sind auch viele, konnten halt nicht so richtig Radfahren, weil das Fahrradfahren dann zu anstrengend war. Es gab einfach diese natürliche Barriere des sich sehr anstrengen Müssens. Und das ist mit dem Pedelec mit Sicherheit ein bisschen weg. Wo ich mich auch gegen wehren würde, ist dieses Rasen auf dem E-Bike. Also das Wort Rasen und E-Bike zusammen zu benutzen, das halte ich wirklich für völlig verfehlt. Weil wir haben ja hier die Pedelecs auch in den Wartungen und wir gucken dann ja immer die Durchschnittsgeschwindigkeit an. Also wenn da Durchschnittsgeschwindigkeit 15, 16 drauf sind, dann ist das ja schon viel. Ja. Das heißt, die fahren also selten über 20 Stundenkilometer mit ihrem Pedelec. Und das ist definitiv ist das nicht Rasen.
Nein.
Also das mag sich ja manchmal, mag das ja schnell aussehen, aber Rasen ist was anderes als 20 Stundenkilometer. Und dann heißt es oft in so Diskussionen, da werde ich angesprochen, ja, da sind dann ältere Leute und dann rasen die mit ihren E-Bikes. Und damit ist dann gemeint, dass sie mal irgendwo mal bergrunter 25 fahren. Und das sind aber die gleichen Rentner, die oder älteren Leute, die dann mit dem SUV mit 250 über die Autobahn hierher gefahren sind.
Ja.
Also man traut denen durchaus zu, 250 Stundenkilometer zu fahren, aber 25, das nicht.
Ja, ich finde das halt schwierig. Ich habe da immer das Gefühl, ich meine, ich habe dafür jetzt natürlich auch keine Statistiken oder Auswertung. Aber wenn man sich das Stadtbild mal so anguckt oder auch mal wirklich selber in einer Gruppe mit Älteren gefahren ist, dann weiß man, dass die gerade mal eben so viel treten, dass sie nicht umfallen. Und das selbst im E-Bike. Also das ist halt wirklich nicht Rasen. Und ich finde es eher gefährlich, wenn sie aufhören zu treten, weil also ab 15 km/h abwärts wird es dann halt auch schwierig, das Gleichgewicht zu behalten.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich, dass das, wenn man so in der Gruppe fährt, dass es eher so ist, dass die so langsam fahren, dass es dann schon instabil wird.
Ja, genau.
Das ist das. Also eher haben wir das Problem, dass sie nicht schnell genug und flüssig genug fahren, als dass sie zu schnell fahren. Das sehe ich genauso, ja. Aber eins ist auch klar, egal ob jemand schnell fährt oder langsam fährt, jeder, der auf dem Fahrrad unterwegs ist, ist wirklich relativ wenig geschützt. Also das Wichtigste, was man machen muss, ist einfach Rücksicht nehmen, auf den anderen achten, aufmerksam sein und dann kriegen wir es hin, dass weniger Unfälle passieren. Also Vision Zero sollte dir immer im Kopf sein, sollte für dich immer Ansporn sein, möglichst keine Unfälle zu provozieren oder sogar zu machen.
Ja, also ich bin da auch ganz deiner Meinung. Ich versuche mich im Verkehr auch einfach immer so zu verhalten, wie ich es von anderen erwarte. Und ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen mit dieser Mentalität unterwegs sind, dann kommen wir dem Ziel auf jeden Fall ein Stückchen näher.
Ja, also in diesem Sinne weiter Radfahren, aber vorsichtig und auch Rücksicht nehmen auf die Autofahrer. Genau. Und vor allen Dingen, aber ganz im Ernst, auch vor allen Dingen auf die Fußgänger. Also weg von den Fußwegen, getrennte Verkehre. Trau dich auch woanders zu fahren und nicht auf dem Fußweg. Das ist total wichtig. Wir müssen den Fußgängern den Raum geben, den sie brauchen. Und wenn wir den Fußgängern den Raum geben, den sie brauchen, dann überleg gerade bei deiner letzten Radtour, wie viele Fußgänger hast du überhaupt gesehen, Marlene?
Also tatsächlich gar nicht mal so viele. Also am letzten Tag waren es ein paar mehr, aber die ersten beiden Tage haben die sich nicht rausgetraut.
Weil das so beschissenes Wetter war, ne?
Gar nicht, das Wetter war fantastisch.
So, die einen sagen so, die anderen sagen so, oder was ist da los gewesen? Erzähl doch mal von deiner schönen letzten Fahrradreise.
Ja, es war ja eher eine Mikroradreise. Also ich bin am Karfreitag gestartet. Ich hatte, also bei mir auf der Liste stand ein Familienbesuch an, weil meine Tante hatte Ostermontag Geburtstag und die wohnt in Eschwege, also in Hessen. Und ich habe halt gedacht, okay, du hast irgendwie noch nichts Großes geplant, hast die Tage frei und bist schon irgendwie ewig nicht mehr richtig mit dem Rad unterwegs gewesen, habe dann schnell Komoot angeschmissen und geguckt, wie weit das ist und dachte so, okay, ja gut, ganz von zu Hause wollte ich jetzt nicht starten, hier kenne ich ja die meisten Wege. Startest du mal in Göttingen, sind nur 300 Kilometer darunter, easy going. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich alles so geplant, dass ich am Karfreitag losfahre. Die erste Etappe sollte von Göttingen nach Hannover gehen, 108 Kilometer. Und es war wirklich die ganze Zeit super Wetter angesagt. Ich habe mich schon riesig gefreut und so 2-3 Tage vorher, absolute Vollkatastrophe. Regen den ganzen Tag, nicht wenig Niederschlag, also laut Vorhersage. Und da habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Canceln, aber eigentlich willst du das ja machen, weil du musst mal wieder raus und du willst ja auch fahren. Und naja, die anderen beiden Tage sollte jetzt, so der zweite Tag sollte bedeckt sein, aber trocken und der dritte Tag sollte Sonne sein. Und dann habe ich gedacht, okay, 2/3 ist gut, den 1/3 im Regen fahren. Ich habe ja Regenklamotten, ziehe ich mir an, ich gehe da jetzt durch und ich mache das jetzt und egal. Das wird schon werden. Und was soll ich sagen, ich hatte nicht einen Tropfen Regen.
Also du bist losgefahren mit dieser wahnsinnig schlechten Wetterprognose, zumindest für den Start. Und dann bist du belohnt worden mit gutem Wetter?
Ja, also was heißt gut? Es war halt trocken, ne? Also es war trocken und das war für mich total gut. Also es war super witzig, weil ich bin dann so Steinhuder Meer gefahren und ich habe zwischendurch immer im Regenradar geguckt, weil ich war dann ja so ein bisschen übermütig. Ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt schon 80 Kilometer ohne Regen gefahren. Irgendwann muss doch mal diese Regenwolke kommen. Und habe dann zwischendurch mal in den Wetterbericht geguckt und Regenradar angemacht. Und da sollte tatsächlich laut dem Regenradar über dem Steinhuder Meer und alles, was da so drumherum war, eine Regenwolke sein. Und ich habe das, manchmal merkst du das ja in der Luft, wenn das so ein bisschen diesiger wird oder sowas, dass da was kommen könnte. Und ich habe, die Pfützen vor mir wurden immer doller. Das heißt, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, entweder ist jetzt irgendwie links neben mir eine Wolke, vor mir eine Wolke oder ich fahre irgendwie in so einem Regenwolkenloch. Ich wusste das nicht. Dann habe ich mal geguckt, ob ich eventuell eine Pause einlegen sollte, damit das wieder weiterzieht. Und diese Regenwolke über dem Steinhuder Meer, die war die ganze Zeit da, die hat sich null bewegt. Dann habe ich gedacht, okay, egal, die Wolke kriegst du jetzt auch noch hin. Und mir entgegen sind grimmige Radfahrer gekommen, die haben alle böse geguckt und ich habe echt über beide Backen gestrahlt, weil ich dachte so, wie geil ist das denn? 108 Kilometer sollte das regnen und ich habe schon 80 ohne Regen geschafft.
Ja, ich habe ja deine Bilder gesehen, das sah ja auch alles sehr nass und das sah alles so ein bisschen ungemütlich aus, aber offensichtlich hast du viel Spaß gehabt.
Ich habe mega Spaß gehabt, also wie gesagt, ich war glücklich, dass keiner irgendwie die Menschen mit der weißen Weste gerufen haben, weil die sich dachten, was ist das denn für eine Alte? Aber doch, ich glaube, das ist halt dieses Mindset, ne? Wenn du damit startest und denkst, okay, es regnet und dann hast du das Glück und es ist einfach nur verdammt grau und nass auf dem Boden, aber von oben kommt nichts, dann freust du dich wie Bolle.
Also ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, die uns auch mal ermutigen sollte, wenn man Planungen hat, die dann auch durchzuziehen. Also ganz egal, auch manchmal hat man ja auch einen Regenschauer. Ich kann mich zum Beispiel auch an Rennradtouren erinnern, wo man so mitten in den Regen, also so im Sommer so ein Platzregen oder so ein Gewitterregen oder sowas, dann bist du klitschenass und fährst aber eine halbe Stunde weiter, dann fängt die Sonne wieder an zu scheinen und du bist so ruckzuck trocken. Also man kann auch wirklich bei strömendem Regen einfach weiterfahren. Klar, das wird mal kurz kalt oder sowas. Oder man zieht sich auch die Regenklamotten an und fährt dann weiter. Ich meine, wir haben ja auch schon wirklich manchmal sehr, sehr schlechtes Wetter gehabt. Ich kann mich an so eine andere Anfahrt an die MV erinnern, wo wir da im strömenden Regen bei 3 Grad gefahren sind.
Also ja,
da war es dann schon wirklich auch, da war es ein bisschen drüber,
finde ich. Ich habe noch so ein Bild, da hast du dir hier Plastiktüten über die Füße gezogen, weil du keine Überschuhe mit hattest.
Ich hatte ja wegen der Wetterprognose keine Überschuhe mit.
Ja, es kann nämlich auch andersrum sein. Es ist gutes Wetter angesagt und dann regnet es auf einmal.
Ja, aber trotzdem müssen wir da durch. Und ich glaube, wir sind dann noch ein Stück zugefahren, weil das war irgendwie, hatten wir keine Lust mehr bei der Kälte und sowas. Und das war dann aber auch klasse, wir hören dann ja, irgendwann bist du ja im Hotel.
Ja.
Und dann kuschelst du dich da ein oder hast vielleicht sogar eine Sauna oder legst dich schön ins Bett und dann kommt ja die Wärme wieder und das ist doch alles, dann hast du diesen Tag geschafft, hast die Radreise geschafft, hast da eine Kilometer geschafft. Also am Ende wird doch immer alles gut.
Das ist so. Also ich bin auch heilfroh, dass ich diese Radreise trotzdem gemacht habe, dass ich also meinem Schweinehund da einen geboten habe und gesagt habe, ich mache das jetzt, weil am Ende war das im Grunde wie so ein Urlaub, ne? Also 3 Tage absolutes Runterkommen und ich bin angekommen. Es war relativ früh am Tag, weil ich echt gut durchgekommen bin. Es war ja alles frei, wollte ja keiner Radfahren bei trockenem Wetter. Und das war wirklich so, dass ich dachte, boah, ich könnte jetzt auch noch weiterfahren. Also so, ich glaube, Bayern soll auch ganz nett sein.
Okay, für mich hörte sich das vorhin nach der falschen Richtung an, um nach Bayern zu kommen, aber egal. Also ich habe es noch nicht ganz begriffen, wo du langgefahren bist. Das musst du vielleicht gleich nochmal genauer schildern. Aber warum wir das hier eigentlich machen ist, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, verlängerte Wochenenden, dass jeder mal eine Radreise unter die Räder nimmt. Also wir haben jetzt Himmelfahrt, Pfingsten,
ja.
Was haben wir noch? 1. Mai.
1. Mai.
Also da sind so ein paar Tage, verlängerte Wochenenden oder auch mal freie Tage, wo du natürlich jetzt starten kannst und plan deine Radreise ruhig. Plan ruhig 1, 2 oder 3 Tagestouren. Und es ist völlig egal, wie das Wetter nachher angesagt ist oder wie das Wetter ist. Die Radtour macht so oder so in jedem Fall Spaß. Nimm dir eine gute Regenbekleidung mit, nimm dir eine Regenhose mit, nimm dir Überschuhe mit, dass du Schuhe kriegst. Und dann kannst du bei jedem Wetter Rad fahren und du wirst auch wirklich bei jedem Wetter Spaß haben. Das weiß ich hundertprozentig.
Ja, und das macht alleine schon super viel Spaß. Und wenn du sagst, alleine schaffst du das mit deinem Schweinehund nicht, dann pack irgendeinen Freund, eine Freundin oder Partnerin, Partner mit ein, dann stachelt man sich ja gegenseitig nochmal so ein bisschen hoch oder motiviert sich nochmal. Also ich weiß, mir persönlich, bei mir ist es schon so, wenn ich Komoot öffne und mir einen Plan mache, von wo nach wo ich fahren will und dann immer diese kleinen grünen Pünktchen sehe mit den Bildern, wie schön das an den Stellen ist, dann denke ich immer so, okay, kann ich nicht jetzt schon losfahren?
So, jetzt sag mir nochmal, wie du das genau geplant hast. Du bist von Göttingen nach Hannover und dann?
Nein, ich bin von Sieke nach Hannover gefahren.
Ah, dann macht das auch wieder Sinn.
Ich habe das falsch ausgedrückt. Also ich bin auch irgendwann in Göttingen gewesen, aber ich bin von Sieke nach Hannover gefahren. Da bin ich querfeldein, so ein bisschen Steinhuder Meer und dann bin ich kurz vor Hannover auf den Leineradweg gebogen und war dann da direkt an der Jugendherberge am Maschsee, ganz zentral, und bin dann am nächsten Tag von da aus wieder weitergefahren, überwiegend Leineradweg, bis nach Göttingen.
Ah ja, das kenne ich alles, schöne Strecke, und jetzt macht die Richtung für mich auch Sinn, und wenn du so weiterfährst, kommst du auch nach Bayern.
Dann von Göttingen bin ich dann nach Eschwege gefahren.
Dann verstehe ich das jetzt.
Und ich muss ja sagen, also ich bin ja den Leineradweg auch noch nie gefahren, Werratalradweg, denn am letzten Tag bin ich schon gefahren. Ich weiß jetzt noch weniger, warum man den Weserradweg fährt. Also es gibt doch so viele abwechslungsreichere Flussradwege als den Weserradweg.
Also zumindest hier oben in Norddeutschland.
Ja.
Ja, das ist so. Aber gerade das ist ja die Weite und das lange, ruhige Dahingleiten am Deich ist für viele natürlich auch total spannend, nur nicht für uns.
Ja, es ist wahrscheinlich das, was man hat. Man will immer das, was man nicht hat.
Man will immer das, was man hat. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gestern mit dem Rennrad über den Deich rüber bin und dann, da war so wahnsinnig gutes Wetter und so total schöne Sicht. Das war so ein richtiger Wow-Moment.
Ja, also, gut, das kann ich mir gut vorstellen.
Hat man eben auch jetzt noch, selbst wenn man das irgendwie 5-mal die Woche macht, kann ich mir vorstellen, dass wenn du nicht hier wohnst und dann diese Weite und diesen weiten Blick hast und das Meer, also naja.
Also ich muss ja auch sagen, was ja gerade extrem viel Spaß macht, wir hatten jetzt gerade so ein, also es ist ja, wir haben ja wirklich einen trockenen Frühling, aber wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen mal so einen kleinen Schauer über Ostern, Und ich finde, seitdem ist die Natur so extrem explodiert. Also diese Rapsfelder, die blühen, das hatte ich unterwegs auch. Dieser Geruch auf einmal von blühendem Raps und alles wird grün. Und dann kommen Schmetterlinge durch den Weg geflogen. Und das war total irre. Das hat so Spaß gemacht. Das macht so viel mit dem Gemüt, so diese bunten Farben zu sehen. Dann die Kirschblüte, die Apfelblüte, alles fängt an, was es macht.
Ja, und der Mai kommt erst noch.
Und der Mai kommt erst noch, genau. Also es ist jetzt schon so, dass man echt das Vitamin D kickt.
Also wenn du mitschwärmen willst mit Marlene, dann plan jetzt deine Tour. Du hast 3 verlängerte Wochenenden, du hast jede Menge Zeit. Irgendwann wirst du auf jeden Fall die Möglichkeit haben, aufs Rad zu steigen. Fang jetzt an, dir bei Komoot schon was rauszuplanen oder geh in unsere Collections, da findest du auch jede Menge wirklich schöne Touren, die du nachfahren kannst. Wir haben schon ganz viel für dich gefahren, was du nachfahren kannst. Ansonsten plan dir selber was und zieh's durch, mach deine Pläne wahr und mach dir eine schöne Radreise und komm genauso runter wie Marlene.
Ja, genau. Ansonsten gibt's auch Tagesausflüge, die sich auch lohnen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt kein ganzes Wochenende Zeit, aber so einen ganzen Tag, das lohnt sich immer. Morgen, 1. Mai, also Gravel Community Ride zum Beispiel.
Ja, stimmt, das ist ja auch noch was, genau, hast recht, das geht ja auch noch ab.
Ja, genau. Oder komm mit uns in den Harz und lern da ganz viele neue Leute kennen. Also du weißt ja, wir haben in den letzten Podcast viel über Veranstaltungen geredet. Manchmal ist es einfach auch die Community, die einen da irgendwie nochmal ein bisschen beflügelt.
Ja, also wenn du genau gucken willst, wann was ist, dann geh einfach auf unsere Eventseite, Rad und Tour Eventseite, und dann findest du alle Events, die wir anbieten, alle gemeinsamen Touren, kannst du dich da einschreiben und dann, ja, sei doch dabei. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Marlene, der Regen hat deiner Tour keinen Abbruch getan. Hast du denn wenigstens eine Panne gehabt?
Auf gar keinen Fall. Und selbst wenn, dann hätte mir auch das keinen Abbruch getan.
Okay, du hattest keine Panne. Ich frage ja, weil du beim Pannenworkshop nicht dabei warst.
Nee, stimmt. Ich hatte an dem Donnerstag leider keine Zeit, aber ich habe schon gehört, dass der total erfolgreich gewesen sein soll. Also Maike, unsere Verkäuferin Maike, die war ja auch da und hat sich das auch mal angeguckt. Und ich habe dann tatsächlich den Abend noch ganz viele Bilder und Videos gekriegt und habe gedacht, Wahnsinn, also die Werkstatt war ja voll.
Ja, es waren eigentlich nur 10 Teilnehmende da, ja. Aber das reicht, damit die Werkstatt voll ist, ja. Wir haben an 2 Arbeitsplätzen und dann noch einen 3. Arbeitsplatz, also den 3. haben wir dann quasi simuliert, ohne unsere Kräne, ohne die Aufhängung, weil das ist ja draußen auf der Radtour. Normalerweise hast du ja auch keine Möglichkeit, dein Fahrrad dann hochzuheben. Haben wir also noch ein bisschen das Unterwegssein symbolisiert oder dann so repariert, wie es eben unterwegs passiert. Ja, war total super. Also wir haben unsere beiden Werkstattleiter, René und Nico, haben die Leute dann in Empfang genommen und haben denen dann erzählt, wie man Fahrräder repariert. Und jeder konnte es an seinem Fahrrad dann auch ausprobieren. Und hat dann Kniffe und Tricks kennengelernt, wie man dann auf jeden Fall sich unterwegs sehr schnell und gut helfen kann.
Ja, es sah auf jeden Fall sehr gut aus und ich habe ja auch schon die Anmeldezahlen gesehen von den nächsten Workshops. Das bleibt ja nicht bei dem einen, der jetzt stattgefunden hat. Wir haben jetzt in den nächsten Monaten jeden Monat einen Workshop und im Mai ist tatsächlich auch sogar schon wieder ausgebucht, aber Juni und Juli hätte tatsächlich noch ein paar Plätze frei.
Das ist ja blöd, weil jetzt machen wir den Leuten Bock drauf, im Mai loszufahren und die können sich gar nicht vorher vorbereiten mit Workshops auf Pannen.
Ja.
Egal. Auf jeden Fall, die nächsten Workshops sind noch ein paar Plätze frei. Wenn du sagst, ja, irgendwann muss ich da ja mal durch, ich muss ja wissen, wie es geht, dann melde dich jetzt einfach an. Aber du merkst schon, die Nachfrage ist da. Also die Nachfrage ist relativ groß. Also melde dich einfach für die Workshops an und dann sei dir sicher, dass du dir unterwegs auch selber helfen kannst.
Genau.
Und darüber hinaus haben ja Nico und René und dann nachher Maike auch noch ein paar Sachen verkauft, die man in jedem Fall dabei haben sollte. Also das richtige Werkzeug, die Reifenheber, einen Ersatzschlauch und so. Dass man auch gut ausgestattet ist, weil das eine ist, man muss wissen, wie es geht, und das andere, man muss auch die richtigen Sachen mithaben, damit man sich helfen kann.
Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn der Workshop direkt bei uns im Lotsenviertel stattfindet, da kannst du von der Werkstatt direkt drüber in den Showroom gehen, da gibt's alles, und zwischendurch noch ein Kaffee für die Stärkung ist auch dabei.
Ja, und es gab noch ein paar belegte Brote und es gab noch Kaffee und alkoholfreies Bier, also war alle rundherum gut versorgt und alle hatten wirklich viel Spaß.
Sehr gut, also sicher dir auch deinen Platz. Geh einfach online auf die Webseite und schau mal, ob da vielleicht auch ein Termin für dich dabei ist.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
Thorsten, ich habe ja letztens eine richtige Bildungsradtour gemacht.
Eine Bildungsradtour?
Ja.
Wie kann das sein?
Nee, ich habe sehr viel gelernt. Also, und ich lerne ja gerne dazu. Und ich weiß jetzt, dass ein Kanal gerade ist.
Da habe ich wieder geschlaumeiert, ne?
Und dass ein Priel im Land sein kann, wo kein Wasser ist.
Okay, das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Wir sind wieder eine Landkreisrunde abgefahren und das startet an der Medem in Otterndorf. Und die Medem ist der Fluss durch Otterndorf.
Das ist kein Kanal, der ist nämlich ganz viel gebogen.
Ja, das stimmt, das ist kein Kanal, es ist aber auch tatsächlich kein Fluss, weil ein Fluss zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eine Quelle hat.
Und die Medem hat keine.
Nein, die Medem ist ein Priel.
Ja, und jetzt sag also uns früher, mal, was ein früher, Priel ist, wenn da kein Watt ist.
Ja, also Priele findet man natürlich normalerweise im Watt. Aber wenn man weiß, dass das Marschenland hier früher natürlich ganz viel Meeresboden war, dann erklärt sich vielleicht auch, warum das ein ehemaliger Priel ist. Ist jetzt natürlich, wird er als Fluss bezeichnet, aber eigentlich ist das ein Priel.
Genau, also lass uns mal eben ganz kurz erzählen, was wir für eine Tour gefahren sind. Wir sind die Utsicht gefahren von den Landkreistouren.
Genau.
Und man hat eine Aussicht auf ja, ganz viel Land, aber wir sind auch an ganz vielen Flüssen, Kanälen, Prielen, Kanälen und noch mehr
ja,
Gräben
ja,
vorbeigefahren.
Ja, da kommen wir noch genauer zu. Also tatsächlich haben wir, also die Strecke ist ein bisschen verändert worden. Also die, wir haben ja das letzte Mal die Landkreisroutenführung gelobt. Bei der Utsicht ist das so relativ. Also gleich am Start geht es schon bei unserer Strecke, bei der Rad- und Tour verbesserten Strecke, komplett anders los. Und zwar biegen wir gleich in das Neubauviertel in Otterndorf ab und fahren dann da an die Medemram, kreuzen die zweimal mit einer Brücke, gucken uns die schönen Neubauten an, fahren bei dem Hausboot vorbei, was in Otterndorf liegt, und kommen dann gleich an der Hadelner Kanalschleuse an. Und da kommen wir dann auch nach der Medem direkt zum Hadelner Kanal, der ja schnurgerade der Elbe folgt. Und
nein, der macht einen ganz kleinen Bogen, aber das liegt an der Elbe.
Ja, ab und an machen Kanäle auch Bögen, das stimmt, aber in diesem Fall fahren wir auf dem Weg neben dem Kanal zwischen Elbe und Hadelner Kanal. Hadelner Kanal, total wichtig früher, um den Transport hier im Kehdinger Land zu organisieren. Das geht dann weiter. Wir fahren dann auch tatsächlich nach Kedingbruch, fahren durch Kedingbruch durch und fahren dann ins Amt Neuhaus an der Oste. Da haben wir dann schon den nächsten Fluss. Die Oste ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Fluss in dieser Region gewesen. Herr Mohr hat zum Beispiel da seine ganzen Zementwaren und Ziegel und sowas wegtransportiert über die Oste. Es war damals wirklich ein Handelsweg. Und wir fahren an der Oste, immer am Ostedeich lang. Da hast du mir gesagt, das fandst du eigentlich langweilig da.
Ja, also das ist halt, also hier kennst du halt, also bei der Utsicht kannst du halt sehen, wer, also kannst du am Sonntag sehen, wer am Montag zu Besuch kommt. Ne? Das
ja.
Ist halt so.
Obwohl aber gerade am Ostedeich, also das war jetzt die Südseite vom Ostedeich, da sind so viele Deichbrüche, da sind die Deiche so geschwungen, dass es da immer wieder Kurven gibt. Da sind alte Marschenbauernhöfe. Man könnte anhalten und sich die Marschenbauernhöfe, da sind immer so Erklärungen dazu, kann man sich angucken. Aber naja, okay. Geht dann bis Oberndorf und von Oberndorf geht es dann relativ gerade in die Wingst. Ja, und in die Wingst, da wird es dann nochmal bergig.
Ja, so ein bisschen hügelig, ne? Aber
da haben wir die Strecke ein bisschen verändert. Da ist nochmal zwischendurch eine Treppe. Da müsste man einmal durch das Neugebaugebiet ausweichen oder eben neben der Treppe runterfahren. Das müsst ihr mal gucken, wo ihr da langfahrt, wenn ihr die Tour langfährt, nachfahrt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall haben wir sie da auch ein bisschen verschönert, weil weniger im Verkehrsbereich, sondern mehr auf kleinen Wegen, die man dann fährt.
Ja,
und dann geht es durch den Wingsterwald.
Genau, dann geht es durch den Wingsterwald und aus dem Ort quasi raus. Und dann kommt ja auch schon fast der nächste Fluss.
Dann kommt schon der nächste Fluss.
Und ich weiß auch, wie der heißt.
Ach.
Aue.
Ach stimmt, da hast du geklugschiedert, ne?
Ich habe das Schild gelesen.
Ich war ganz verwundert, dass sie sich so gut auskennt im Landkreis. Aber ja, da sind wir in die Aue gefahren. Ich finde ja die Strecke an der Aue sensationell schön, weil die Aue meandert so dahin und der Weg führt immer in dem im gleichen Schwung, meandert auch der Weg dahin. Also von daher wirklich schön. Dann kommt man nach Bülkau und von Bülkau geht's dann relativ unspektakulär über Nupusen nach Hause, nach Otterndorf.
Genau. Aber also im Großen und Ganzen war es eine schöne Tour. Also die Tour, die wir gefahren sind, fand ich schön. Es ist viel plattes Land, aber man hat, wie du schon sagst, ein paar Höfe zu sehen. Und ich glaube, es ist auch, wenn man vielleicht gerade in der Ecke vom Landkreis noch nicht so war, auch definitiv mal was anderes. Und ich fand es sehr verkehrsberuhigt. Also wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele.
Nee, wir sind an einem verkehrsreichen Tag gefahren, aber hatten ganz, ganz wenig Verkehr.
Das fand ich
auch. Wir waren wirklich alleine, ne?
Ja.
Ja. Also sehr schön zum Nachfahren. Guck sie dir einfach mal an. DU-Zicht, Landkreiskollektion, kannst du beim Landkreis oder eben bei uns in der Collection bei Komoot runterladen und dann fahr sie mal nach. Wunderbar.
Genau.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Jetzt stellen wir mal einen Oldtimer vor, Marlin.
Naja, ein Fahrrad aus 2023 als Oldtimer zu bezeichnen.
23, richtig, genau. Auch in 2024 noch ein ganz aktuelles Modell und ich finde auch heute noch ein ganz aktuelles Modell.
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, also ich habe euch von Stevens das E-Brione Lux mitgebracht und das Besondere an dem Fahrrad ist schon mal die Farbe.
Und das ist auf das Lux zurückzuführen, also so Luxusgold?
Könnte man meinen. Steht bei Stevens eigentlich immer für was anderes. In diesem Fall, das Fahrrad ist sandfarben oder heißt Golden Sand oder Golden Sand. Ich würde es goldfarben nennen einfach. Es ist goldig.
Das ist glänzt.
Ich fand das immer schön, das Rad. Ich habe mich selten oder nie getraut, das jetzt hier für einen Laden zu ordern. Aber da gibt es noch einige wenige Exemplare. Einige wenige ist nicht richtig. Es gibt noch das Fahrrad in einer Rahmenhöhe und das ist 46 Zentimeter. Also wenn du nicht größer als 1,70 Meter bist, dann ist das Rad für dich genau das Richtige. Und das Schöne ist, dass es statt 4.599 jetzt hier bei uns für 3.999 angeboten. Also 600 € sparst du bei dem Rad. Top aktuelles Modell, smartes System, mit Bosch-Motor und 75 Newtonmeter, also wirklich mit viel Power.
Mhm.
Und das Ganze mit 625 Wattstunden Akku, Riemenantrieb und E5-Schaltung von Shimano. Also durch die Bank weg wirklich absolut beste Komponenten dran. Und deswegen finde ich das für unter 4.000 € einfach ein super Schnapper. Das Fahrrad macht richtig viel Spaß, richtig stabil, breite Reifen, e-tauglich, pannensicher. Also da bleiben keine Wünsche übrig.
Das klingt auf jeden Fall nach einem absoluten Traumrad. Hast du jetzt das schon da? Kann ich mir das schon angucken?
Das Rad haben wir vorrätig. Draufsetzen, wohlfühlen und einfach mitnehmen. Geht bei dem Rad ohne Probleme. Wie gesagt, hat schon einen Sonderpreis. Und für dich als Podcast-Zuhörerin oder Podcast-Zuhörer biete ich dir sogar noch eine Tasche unterm Sattel an mit der Schlosskette, sodass du gerade was fürs Leasing, also viele Leasing sind ja so auf 4.000 € begrenzt. Und hier machen wir dir als Podcast-Hörerin, als Podcast-Hörer ein extra Sonderangebot inklusive der Schlosskette und der Tasche dazu. Alles zusammen, also da kriegst du das nochmal für 60 € drauf zugeschenkt. Immer noch für 3.999 für dich als Podcast-Hörerin oder Podcast-Hörer.
Sehr gut. Wie mache ich das am besten? Einfach in der Beratung sagen oder im Termin sagen?
Genau, du sagst einfach, du hast den Podcast gehört, Marlin hat dir das geschenkt. Da muss der Verkäufer das schlucken.
Ah ja, gut.
Nein. Wir sagen unserem Verkäufer Bescheid, dass du als Podcast-Hörerin natürlich das Angebot auf jeden Fall extra annehmen darfst.
Sehr gut. Also geh online auf unsere Webseite, mach einen Termin und hab schon bald dein Traumrad.
Ja, wenn du Gold magst, wenn du tiefen Einstieg magst, wenn du ein Fahrrad magst, was ein bisschen günstiger ist und trotzdem super, super vernünftig und zuverlässig, mit dem du lange und richtig viel Spaß hast, dann mach das einfach und lass dich aber beraten, ob das Rad für dich auch wirklich passt, ob die Größe für dich passt und ob man es einstellen kann. Ansonsten haben wir natürlich auch alternative Räder für dich.